Sheila Hicks hat eigentlich wie eine Katze 7 künstliche Leben gehabt. Sie hat sich immer wieder neu erfunden. Und ich glaube, der Erfindungsreichtum ist wirklich die Qualität, die Arbeiten.
So wie ich das verstehe oder sehe, ist das Buch eigentlich auch wie eine Art Grenzen austesten.
Das Textile, das ist ja nur ein Material. Die Frage ist, was macht man daraus? Und wie stellt man es dar?
Wie bringt man diese Stofflichkeit oder eben auch Sheila in dieses Buch rein?
Willkommen bei Nicht nur schön,
dem Bücherpodcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Jonas Wanderler.
Und ich bin Laura Breitschmidt. Jonas, willkommen zur neuesten Folge von Nicht nur schön. Wie so oft wollen wir heute über eines der schönsten Schweizer Bücher sprechen. Und du hast eines mitgebracht.
Ja, hallo Laura, schön sitzen wir wieder zusammen in unserem Studio. Du hast ja in der letzten Folge über ein Kunst- und Bauprojekt gesprochen vom Künstler Florian Graf. Und dieses steht auf einem Pausenplatz in einer Schule hier in Zürich. Heute wollen wir ein bisschen weitergehen. Wir wollen ein bisschen um die Welt reisen mit Hilfe dieser Publikation, die ich hier mit dabei habe.
Dann bin ich gespannt, wohin diese Reise führen wird.
Also ich fange an mit der Objektbeschreibung. Wie immer, dieses Buch ist ungefähr A5 groß, ungefähr 3 cm dick und es ist eine Freirückenbroschur. Das heißt, es kommt ohne Cover und ohne Umschlagsmaterial aus und dadurch wird die Technik, die hinter so einem gebundenen Buch steckt, auch sichtbar.
Dann ist heute vielleicht ein guter Moment, ein bisschen genauer zu erklären, wie das mit dem Binden funktioniert. Kannst du das ganz kurz zusammenfassen?
Ja, ich probiere es kurz zu machen. Es ist ein so elementarer Teil der Buchproduktion, dass wir sie hier eigentlich noch gar nie erwähnt haben. Also ein Buch wird üblicherweise auf flachen Papierbogen gedruckt, im klassischen Offset-Verfahren. Die Papiere sind entweder 50x70 oder 70x100 cm groß. Und nach dem Druck werden sie maschinell im Kreuzfalz gefaltet, das heißt immer in der Mitte des Formats, so lange bis man so nahe dran ist am Endformat wie möglich. Jeder Bogen ergibt je nach Druckbogengröße und Buchformat dann 8, 16 oder 32 Seiten. Diese gefalteten Bogen werden dann zusammengetragen und mit Faden zusammengebunden. In Abständen von circa 1 cm sieht man die dann als Linien auf dem Rücken. Um das Ganze dann noch stabiler zu machen, wird der Rücken noch verleimt. Üblicherweise wird dann zusätzlich noch eine Art Streifen aus Gaze darüber gelegt und oben und unten noch ein Kapitelbändchen ergänzt, bevor es dann mit dem Cover verklebt wird. Entweder davor oder danach wird dann der Buchblock an 3 Kanten geschnitten, je nachdem, ob das Cover eben einen Überstand hat oder eben nicht.
Und in diesem Fall hat es eben keinen Überstand.
Ja, es hat keinen Überstand und es hat auch überhaupt kein Cover. Hier wurden die Druckbogen gefaltet, dann mit einem blauen und einem hellblauen Faden gebunden, die sieht man hier hinten auf dem Buchrücken, verleimt und dann einfach an 3 Kanten geschnitten. Wenn ich jetzt anfange zu blättern in diesem Buch, dann fällt auf, dass es ein relativ dickes Papier ist und es ist ziemlich stark texturiert. Auf den ersten 100 Seiten sind unkommentierte Ausstellungsansichten zu sehen und nach diesen 100 Seiten folgen dann 16 Seiten auf einem hauchdünnen Papier, bevor wir wieder zu diesem ursprünglichen Papier zurückkehren, das sich danach bis zum Ende des Buches durchzieht. Nach diesem langen Bildteil folgen dann 4 Kapitel. Es ist ein Gespräch, dann ein Essay, dann ein transkribierter Ausstellungsrundgang mit der Künstlerin und am Ende eine ausgiebige Biografie. Vielleicht gut zu erwähnen ist, dass das Buch zweisprachig gesetzt ist, in deutscher und englischer Sprache. Jeder Sprache wird eine Schrift zugeteilt, eine serifenlose fürs Deutsche und eine Serifenschrift für das Englische. Und je nach Textsorte ist das Layout in 1, 2 oder 3 Spalten gesetzt. Die Schriftgröße wird jeweils angepasst, aber es fällt auf, dass das Buch über die vollen 260 Seiten im Mittelsatz gesetzt ist.
Was bedeutet das?
Wenn man jetzt das Word-Programm aufmacht und anfängt zu tippen, dann ist üblicherweise die Schrift links angeschlagen und auf der rechten Seite flattert es. Und wenn es im Mittelsatz gesetzt ist, dann verläuft die Achse in der Mitte und es flattert auf beiden Seiten. Also so viel zur Typografie, die in diesem Buch relativ prominent auch einen Platz einnimmt. Wenn ich das Buch schließe, lande ich auf dem Backcover und auf dieser Rückseite ist ein Klappentext wie üblich, diesmal in diesen beiden Schriften, in diesen beiden Sprachen. Und wenn ich das Buch umdrehe, fällt mir auf, dass der Titel auf dem Buchrücken zu lesen ist, obwohl es eben kein Cover gibt. Auf den Kanten der erwähnten Druckbogen sind normalerweise Markierungen angelegt, damit die Buchbinder die richtige Reihenfolge einhalten. In diesem Fall wurden die ansonsten abstrakten technischen Markierungen so angelegt, dass sie ein Schriftbild ergeben. Und ich merke, dass ich da tatsächlich ein bisschen an die Grenze der mündlichen Übersetzung komme. Wer nicht ganz rauskommt bei dieser Beschreibung, der kann auch bei uns auf dem Instagram-Kanal nachschauen, wie das genau aussieht. Da haben wir jetzt seit neuestem auch immer einen kurzen Clip, wo wir das Buch blättern und diese Details auch zu sehen sind. Also ich lande nun über diesen Buchrücken auf dem Cover und da lese ich, schwarz in dieses texturierte Papier geprägt, Sheila, a little bit of a lot of things, Hicks.
Jonas, das war jetzt eine detaillierte und für mich soweit verständliche Erklärung. Ich konnte natürlich auch immer ein bisschen auf das Buch schielen. Vielleicht hat mir das geholfen. Erzählst du uns noch etwas über Sheila Hicks?
Ja, sehr gerne. Ich denke, das ist ein guter Einstieg in dieses Buch. Wenn ich auf Seite 248 blättere, schaue ich auf das Porträt einer älteren Dame. Sie trägt einen roten Pullover, darüber ein weites, weinrotes Chile, ganz im Kontrast zu den grünen Pflanzen, die sie in diesem Garten oder Innenhof umgeben, der da zu sehen ist. Und ihren hellwachen Blick hält sie auf eine Sache gerichtet, die außerhalb des Bildrahmens steht und sie scheint gerade dabei zu sein, etwas Spannendes zu erzählen. Diese Frau ist Sheila Hicks und sie ist eine amerikanische Künstlerin, die vor 92 Jahren in Nebraska auf die Welt gekommen ist. Dieses Buch ist der Katalog zur Ausstellung A Little Bit of a Lot of Things, die 2023 in der Lockremise des Kunstmuseums St. Gallen stattgefunden hat. Der Katalog wurde von Gianni Jetzer, dem aktuellen Direktor des Kunstmuseums, herausgegeben. Gestaltet wurde es von Hubertus Design in Zürich und publiziert wurde es beim deutschen Verlag Hatje Kanz. Es dokumentiert diese Ausstellung, gibt aber auch viele Einblicke in die Biografie und die wichtigsten Stationen in der Karriere von Sheila Hicks. Und das werde auch ich jetzt tun. Wie gesagt, wurde Sheila Hicks 1934 in Nebraska geboren. Genauer gesagt in Hastings, das ist eine kleine Stadt im mittleren Westen der USA. Wenn man es auf einer Karte anschaut, ist es sogar ziemlich genau in der Mitte der Vereinigten Staaten, irgendwo zwischen Denver und Chicago, für die, denen das etwas sagt. Und um ihren Zugang zur Kunst zu erklären, lese ich gerne eine kurze Passage aus dem Buch vor. Es ist ein Gespräch der Künstlerin mit dem Kurator Robert Storr. Ich wurde in den 1930er Jahren geboren. Während der Wirtschaftskrise suchte mein Vater nach Arbeit. Er packte seine beiden Kinder auf den Rücksitz des Autos und wir fuhren mit unserer Mutter durch die Vereinigten Staaten. Er arbeitete an verschiedenen Orten und mein Bruder und ich lebten auf dem Rücksitz. Wir haben uns beschäftigt, indem wir aus dem Fenster schauten, Spiele spielten, Dinge aufgesammelt haben, wo immer wir anhielten und zusammengebastelt haben. Es war Improvisation und Bricolage, von Stadt zu Stadt. Und das gibt vielleicht einen Eindruck vom Kontext, in den sie geboren wurde. Und diese Reise von Stadt zu Stadt ging dann auch immer weiter, auch als sie kein Kind mehr war. Also mit 20 ging sie dann nach New Haven, wo sie an der Yale University bildende Kunst studierte. Das ist eine Stadt etwa 2 Zugstunden von New York City entfernt. Und dort besuchte sie unter anderem den Unterricht des deutschen Künstlers Josef Albers. Vielleicht ein bisschen Kontext. Josef Albers war am legendären Bauhaus ausgebildet worden, unter anderem vom Schweizer Künstler und Kunsttheoretiker Johannes Itten, der bekannt ist für seine Farbenlehre. Albers selbst hatte im Anschluss ebenfalls am Bauhaus unterrichtet, bevor die Kunstschule in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten geschlossen wurde. Große Teile der Belegschaft flohen dann aus Deutschland und Albers Weg führte in die USA. Zuerst hat er dort unterrichtet am Black Mountain College, bevor er dann eben an die Yale University in New Haven gewechselt ist.
Jetzt haben wir schon ganz viele Stationen besucht. Wohin geht es weiter?
Ja, Sheila Hicks verbrachte die Jahre nach dem Studium in Lateinamerika, zuerst in Santiago de Chile, wo sie die Farbenlehre von Albers an ArchitektInnen unterrichtete und später ging es dann weiter nach Mexiko. Sie reiste allgemein sehr viel durch ganz Lateinamerika und sammelte überall kräftig weiter Objekte, aber auch lokale Webtechniken. Ihr künstlerisches Werk, das damals schon vorwiegend aus textilen Arbeiten besteht, findet bereits Anklang sowohl in Lateinamerika als auch in ihrem Heimatland USA. Über Umwege landet sie schlussendlich dann in Paris, wo sie bis heute lebt und arbeitet.
Jetzt hast du schon einiges über die Biografie von Sheila Hicks erzählt. Und wie kann ich mir ihre Werke vorstellen, die während der Ausstellung in der Lokremise in St. Gallen ausgestellt waren?
Wie gesagt, hat sich Sheila Hicks im Laufe ihrer Karriere sehr stark mit Textilen befasst. Das waren vor allem am Anfang klassische Reformen wie Wandteppiche, aber mit der Zeit wurde es immer experimenteller und auch skulpturaler. Ein gutes Beispiel dafür ist das monumentale Somewhere to Go. Und das ist eine Art großer Berg aus Textilballen. Diese Ballen bestehen aus Textilfasern und haben verschiedene Grün- und Blautöne. Sie sind zu einem 6 Meter hohen Haufen gestapelt, der spezifisch für diese Ausstellung in St. Gallen konzipiert wurde. Und dann gibt es aber auch rundherum viel flachere Werke, die wie Bilder an der Wand hängen, aber auch die haben immer ein Volumen, eine Textur, auch ein Relief. Es hat also jedes Stück einen minimal skulpturalen Aspekt. Und vielleicht muss ich auch noch eine Werkgruppe, die sie Minim nennt, erwähnen, weil sie auch an die Passage erinnern, die ich vorhin vorgelesen habe. Das sind kleine gewobene Skizzen, in die Sheila Hicks Fundstücke integriert, die sie in ihrer Tasche sammelt, in ihrem Alltag, Sachen, die sie interessieren und faszinieren. Jedes dieser Minim ist eine Art Tagebucheintrag, womit sie bestimmte Momente oder Personen festhält. Und diese beinhalten zum Beispiel Haare oder Muscheln oder Pflanzen. Und ja, so schließt sich ein bisschen dieser Kreis und wir wären fast wieder am Anfang dieser kleinen Zeitreise.
Jetzt sind wir über die USA, Zentral- und Südamerika, Paris nach St. Gallen gereist. Vielen Dank für diesen Überblick und den Kontext dieses Buches. Natürlich haben wir auch da wieder mit Menschen gesprochen, die näher am Projekt dran waren.
Genau, wir hatten das Glück, den Kurator Gianni Jezzo für ein Gespräch bei uns zu empfangen. Er ist seit 2022 Direktor am Kunstmuseum St. Gallen. Die Stadt in der Ostschweiz kannte er aber schon etwas länger. 2001 bis 2006 war er Leiter der Kunsthalle in St. Gallen, bevor er über viele Jahre zuerst das Swiss Institute in New York und später auch die Art Unlimited an der Art Basel leitete. A Little Bit of a Lot of Things war seine erste Ausstellung in seiner neuen Funktion in St. Gallen und es war wirklich eine Freude, mit ihm über die Hintergründe zu dieser Ausstellung zu sprechen.
Wir sprechen über Sheila Hicks. Du hast die Ausstellung mit ihr kuratiert und zwar als Direktor am Kunstmuseum St. Gallen. Gianni Jezzo, schön bist du heute bei uns.
Ich freue mich, über Bücher zu reden. Ich habe eine tiefe Leidenschaft fürs Büchermachen. Und wir haben ja eigentlich zwei Medien als Ausstellungskuratoren. Wir haben die Ausstellung, die ist sehr flüchtig, ist eine gewisse Zeit lang, lässt sich kaum vollumfänglich dokumentieren. Und dann haben wir eben Bücher als eine Möglichkeit, die Ausstellungen ein bisschen länger am Leben zu erhalten.
Du zeigst eine Textilkünstlerin im Textilort St. Gallen. Vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen erklären, wenn man ein Museum übernimmt, ist ja nicht vom ersten Tag an das eigene Programm zu sehen. Sheila Hicks war deine erste Ausstellung und wie kam es dazu, sie zu zeigen?
Ich war ja 14 Jahre in New York, bin 2020 zurückgekommen und die Schwierigkeit, glaube ich, war, so wie St. Gallen zu verstehen und die Schweizer Museumslandschaft zu verstehen. Ich hatte ein paar Monate, um mein Programm vorzubereiten. Ich wurde Direktor im November 2022 und habe 2023 im Februar zwei große Ausstellungen eröffnet. Sheila Hicks war die erste in der Lockermiese. Das heißt, die ganze Planung war eigentlich auf Speed. Es ging gar nicht anders. Und es war eigentlich zu verdanken meiner neuen Freundschaft mit Sheila Hicks, also dass wir uns so gut verstanden haben und dass sie gefunden hat, ja toll, und auch die Lockermiese hat natürlich eine Rolle gespielt. Ich meine, es ist ein außergewöhnlicher Ort, er ist extrem schwierig räumlich, also er ist schon mal rund und er hat verschiedene Einbauten, die ihn eigentlich abrutschen lassen. Diese Drehbewegung ist eigentlich sehr stark, die nimmt man wahr. Und da muss man etwas dagegen tun, als Künstlerin oder als Kurator. Und ich glaube, Sheila Hicks war wirklich interessiert, da mitzutun und diese Herausforderung anzunehmen. Und dank ihrer Begeisterung konnten wir diese Ausstellung machen. Es war eine sehr schwierige Zeit zu Beginn in St. Gallen. Es gab kein Ausstellungsprogramm auf 3 Jahre hinaus, sondern es gab viele Löcher, die es zu stopfen galt. Und wir hatten große finanzielle Probleme. Also ich habe mit einem großen Defizit angefangen. Sheila Hicks hat gesagt, ja, ist kein Problem und so. Wir kriegen diese Arbeiten schon und ich habe noch viele Arbeiten und wir bringen die. Und es waren, glaube ich, zuerst 47 Arbeiten auf der Werkliste. Und dann hat ein aufgelöster Transporteur angerufen und gesagt, ja, sie will unbedingt nochmal 19 Arbeiten mehr in den Lastwagen tun und die sind ja gar nicht auf der Werkliste und was sollen wir tun und überhaupt? Und dann gesagt so, ja, ist okay, geht schon irgendwie auf. Und so kam diese wertvolle Ladung in St. Gallen an. Und das war eigentlich, glaube ich, die Voraussetzung für diese Ausstellung. Und der Titel ist ja ironisch unterminierend, eigentlich A Little Bit of a Lot of Things, als eigentlich eine explodierte Retrospektive. Es sind Kunstwerke, glaube ich, aus 6 Jahrzehnten drin. Und ich glaube, es waren eben 66 Kunstwerke in der Ausstellung.
Man könnte jetzt sagen, es war auch ein ziemlich schlauer Move, weil sie mit ihrer textilen Arbeit ja doch auch viele Verbindungen zum Ort St. Gallen schafft und in Paris leben, das gab mal diesen Déjà-vu aus St. Gallen nach Paris. Du hast eigentlich eine offene Tür eingetreten, was wahrscheinlich die Thematik angeht.
Es gibt sicher diese Textilaffinität natürlich. Ich meine, es ist absolut außerordentlich, dass eine Stadt über 7 Jahrhunderte hinweg von einer Leitindustrie oder zuerst einem Handwerk und dann einer Industrie geprägt wurde. Und ich glaube, die St. Galler sind natürlich affin, sind Textilexpertinnen, das ist sicher so. Aber ich denke, es ist auch mehr. Ich glaube, wir sind zu Bildschirmmenschen verkommen. Und ich glaube, diese Daktilität dieser Arbeit, das ist etwas, das hoch willkommen ist. Und es gab natürlich auch sehr viele Leute, die halt so ja eine Verbindung zu Craftiness haben. Und es hat so diese Schnittstelle bedient, halt auch von Arts and Craft.
Sheila Hicks hatte ja verschiedene Präsenzen in der Schweiz. Die erste Ausstellung war im Kunstgewerbemuseum in Zürich, also Handwerk verortet. Dann die zweite Ausstellung in Lausanne war die Triennale de la Tapisserie. Ihre Werke gaben da viel zu reden, weil es eben nicht nur klassisches, traditionelles Textilhandwerk verwendet wurde. Da gab es dann auch diese Brüche hin zur mehr zeitgenössischen Kunst, zur Konzeptkunst und jetzt in St. Gallen, dass man eigentlich zeigt, es gibt das Craftiness, aber es ist eben auch 100% zeitgenössische Kunst und relevant in diesem Kontext. Funktioniert diese Analogie, dass man sagt, diese 3 Ausstellungen sind auch ein bisschen die Veränderung und Interessen der Künstlerin?
Ich habe halt in meinem Essay diese 3 Ausstellungen als Angelpunkte benutzt, weil es ein bisschen Schweizer Kunstgeschichte Sheila Hicks ist und natürlich exemplarisch sehr vieles aufzeigt. Ich sage immer, Sheila Hicks hat eigentlich wie eine Katze 7 künstlerische Leben gehabt. Sie hat sich immer wieder neu erfunden. Also sie hat ja begonnen eben eigentlich als Textilkünstlerin, hat aber auch ein großes Interesse für Architektur gehabt. Also sie hat in Yale studiert. Das war ein ziemlicher Zufall. Sie hat sich beworben zusammen mit einer Kollegin. Sie war ja mehr in einer ländlichen Uni am Studieren. Diese Kollegin hat sich dann tragischerweise umgebracht und sie ist dann aufgenommen worden in Yale, Sheila Hicks, und ist dann alleine nach Yale gegangen. Und das war natürlich exzellent, weil durch den Faschismus in Deutschland sind natürlich sehr viele Bauhausmeister sind nach Amerika emigriert und es hat ein großer Wissenstransfer stattgefunden. Und Yale war natürlich auch davon betroffen. Unter anderem war das natürlich Josef Albers, jetzt im Fall von Sheila Hicks, der ein sehr wichtiger Lehrmeister wurde. Und auch hat sie natürlich einen Kontakt gehabt mit Annie Albers und hat eigentlich wie gesehen, Annie Albers durfte ja nie Künstlerin sein, sondern die ist wie im Kunsthandwerk stecken geblieben, wenn man so will, obschon sie eine große Kreativität an den Tag gelegt hat und ihre Arbeit absolut einen künstlerischen Wert hat. Aber damals war es ganz klar, eine Frau konnte nicht Künstlerin sein, aus verschiedenen Gründen, und ich will die hier auch nicht aufführen. Und ich finde diese Gründe natürlich lächerlich aus heutiger Perspektive. Aber damals war es so. Und von Sheila Hicks, was verrückt ist, ist einfach dieses Unternehmertum im Geiste. Sie studiert in Yale, Albers ist interessiert, dass seine Farbenlehre auf der ganzen Welt gelehrt wird. Und er schickt sie nach Chile mit einem Lehrauftrag in der Tasche, aber sie weiß das eigentlich gar nicht. Und sie kriegt ein Fulbright-Stipendium, und um dorthin zu reisen, und sie beschließt eigentlich das Geld aufzusplitten und dass sie eigentlich auf dem Landweg den ganzen südamerikanischen Kontinent runterreist bis nach Chile. Und sie sieht natürlich unheimlich viel in dieser Zeit und sie wird mit präkolumbianischer Kultur konfrontiert. Und sie landet dann am Schluss wirklich in Chile, unterrichtet dann auch und verliebt sich. Und bleibt mal in Chile, erlebt eigentlich eine ganz neue Kultur, lernt ganz neue Menschen kennen. Und das ist eigentlich die große Stärke von Sheila Hicks, dass sie diese Offenheit hat. Sie akzeptiert keine Grenzen. Sie akzeptiert keine Grenzen, was man als Frau zu tun oder zu lassen hat. Und sie ist unternehmerisch sehr geschickt. Sie ist künstlerisch kreativ, sehr begabt. Und das ist eigentlich so wie der erste Grundstein. Aber sie geht dann nach Paris. Man sagt ihr, ja, muss in Paris sein, das ist immer noch die Stadt, wo die Künstlerinnen hin müssen. Und sie wird aber dann schwanger. Also sie war vorher noch in Mexiko, hat dort eine Liebesaffäre gehabt und muss dann schwanger zurückgehen nach Mexiko und lebt dann mit ihrem Partner dort, der ist Bienenzüchter in Guerrero auf dem Lande und wird natürlich dort noch viel mehr exponiert mit diesen Webereien, eigentlich mit diesem indigenen Wissen, mit diesen indigenen Traditionen. Und das ist das verrückte Gepäck, das sie hat, so als junge Künstlerin. Also sie hat einerseits diese Bauhausphilosophie und das Wissen um das Gesamtkunstwerk, das im Bauhaus propagiert wurde. Und andererseits hat sie all diese Reiseerfahrungen und diese Beziehungen zu, also meistens waren es halt Mitarbeiter in der Plantagen, die sie dann unterstützt haben. Und das war mal so ein bisschen die Basis. Aber sie hat sich dann immer wieder neu erfunden, auch weil zum Beispiel hat sie begonnen, Kunst zu machen. Aber sie wurde eigentlich als Künstlerin nicht akzeptiert. Sie ging dann zu Florence Knoll in New York, um ihre Stoffe zu präsentieren. Und da hat Florence Knoll ihre Jacke bewundert. Und hat sie gefragt, woher ist dieser Stoff? Hat sie gesagt, den habe ich selber gewoben. Das ist eigentlich auf der Basis von einem Inka-Stoff. Und so kam sie ins Gespräch und so hat sie eine Stoffkollektion für Knoll entwickelt. Und über Knoll und über ihre Beziehungen in Mexiko kam sie dann auch ans MoMA. Und Alfred Barr, der damalige Gründungsdirektor, war super offen und hat gesagt, ja, ist genial, kannst du das nicht größer machen? Diese Webereien, das so ausschaut wie ein Tafelbild. Und das hat sie dann gemacht. Und dann wurde sie schon sehr früh vom MoMA angekauft. Und dann gab es ja auch eine Ausstellung, die Direktorin vom Kunstgewerbemuseum gesehen hat in New York. Und sie hat dann eigentlich, glaube ich, drei Künstlerinnen von den ursprünglich sechs hat sie eingeladen nach Zürich ins Kunstgewerbemuseum. Aber es war noch zu früh, um wirklich Künstlerin zu sein. Das ist dann in den 70er Jahren passiert, vor allem mit der Einladung vom Stedelijk Museum, wo eigentlich so die erste Adlung stattfand. Obschon das Stedelijk Museum ja auch eine Designsammlung hat. Also es ist auch eines dieser Museen, wie auch das MoMA, das eigentlich verschiedene Standbeine hat. Aber sie hat sich so schrittweise etabliert in den 70er Jahren auch viele Aufträge von Architekten. Es gab halt viele neue Firmensitze und da brauchte man Kunst am Bau. Und die textile Kunst natürlich super gut, weil sie auch noch akustisch diese Räume besänftigt und von dem her eigentlich zwei Fliegen auf einen schlägt. Und das war dann wiederum eine neue Phase, also diese großen Aufdeckungen zum Bau. Und in den letzten 10, 15 Jahren erst wurde sie dann wirklich als Großmeisterin gefeiert und hat dann endlich diese Ausstellung bekommen, die sie eigentlich schon immer verdient gehabt hätte.
Wenn ich dir zuhöre und du diese 7 künstlerischen Leben erzählst und man sieht es über die ganze Biografie hin als Textilkünstlerin beschreiben würde, dann ist der Begriff oder die Bedeutung von Textil verändert sich ja in diesem Sinne auch, also vielleicht vom wirklich handwerklichen, vom Wissen, vom auch indigenen Wissen, das sie erlernt und schätzt und verarbeitet, bis hin zu der Performance, die dann auch bei euch stattfand, wo es dann auch stark um Soziales oder Zwischenmenschliches geht, dieses sehr breite Verständnis von Textil oder Gewebtem. Wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich die Postmoderne. Weil die Postmoderne hat eigentlich die Gattungen aufgelöst. Und es macht wie keinen Sinn mehr zu sagen, ja, das ist Textilkunst und das ist Hochkunst. Also die Postmoderne hat genau das geleistet, dass sie eigentlich High and Low aufgelöst hat und dass alles, alles sein kann. Und ich glaube, in einer Gegenwartskunst, wo man etwas über ein Ready-Made transportieren kann, also wenn man diesen Begriff von Marcel Duchamp aufnimmt, der ja ein Urinal auf den Rücken gestellt hat und dies zum Kunstobjekt erklärt hat, das heißt, alles kann zum Vehikel werden, zur Kommunikation und zum Kunstmachen. Man muss es nur richtig aufladen mit der richtigen Information. Und daher macht es auch keinen Sinn mehr zu sagen, ja, nein, das ist Textilkunst und das ist Hochkunst. Ich glaube, letztendlich hat Sheila Hicks auf diesen Moment warten müssen, um als Künstlerin wirklich ernst genommen zu werden. Ich denke daher, das Textile, das ist ja nur ein Material. Die Frage ist, was macht man daraus? Und wie stellt man es dar? Und ich glaube, der Erfindungsreichtum von Sheila Hicks ist wirklich die Qualität der Arbeit. Eigentlich diese Metamorphosen, dass sich immer alles weiter wandelt. Also einerseits ihre eigenen Arbeiten, zum Beispiel hat sie bei der Biennale de la Tapisserie in Lausanne 1964 Blusen von Krankenschwestern rezykliert. Das war natürlich im Kontext der Tapisserie-Biennale ein Skandal, weil man fand so, wo ist das Kunsthandwerk und was soll das überhaupt, alte Blusen. Aber sie hat halt wirklich wie eine Konzeptkünstlerin auch gearbeitet. Also der eine Teil waren diese Blusen, der andere Teil waren wunderschöne Leinenstoffe, die bestickt waren. Das ist der größte Leinenwebstuhl der Welt, war das in Frankreich. Aber sie hat eigentlich wie diese zwei Pole zusammengebracht. Also einerseits diese Hochkunst der Weberei und dann aber auch ein konzeptueller Zugang zu Textilien, nämlich die Arbeitsblusen von Krankenschwestern, die ausgescheuert sind. Und es war kein Erfolg in dem Sinne, es wurde sehr kritisiert. Und einmal mehr war der Direktor vom Stedelijk-Museum, der für sie eingestanden ist, der in der Jury war. Und sie hat diese Blusen dann aber wiederverwendet, sie hat sie zerrissen zu Stofffetzen und hat sie eingefärbt und hat diese Fetzen dann aufgetürmt, eigentlich wie so Konfettiberge, sieht ein bisschen aus, und hat dann eine neue Arbeit entwickelt. Und das finde ich das Spannende. Es bringt Vorstellungsinhalte, die weit weg sind von traditioneller Textilkunst in dem Sinne. Und auch in gewissen Arbeiten ist zum Beispiel diese indigene Tradition spürbar, vor allem in früheren Arbeiten. Aber sie hat sich auch sehr stark von diesen gelöst. Das ist einfach eine Farbe in ihrer Klaviatur, von diesem Vokabular. Und ich glaube, das Vokabular ist auch ein wichtiges Stichwort. Sie hat eine unglaubliche Bandbreite entwickelt von verschiedenen Familien von Arbeiten, die sie immer weiter verfolgt und weiterentwickelt.
Dieser Reichtum ist ja auch im Buch widerspiegelt, denke ich. Es ist nicht ein klassischer Ausstellungskatalog, der einfach sich damit zufrieden gibt, alle Werke einmal zu katalogisieren, die da zu sehen sind. War das von Anfang an die Absicht, als ihr auch dieses Buch im Kopf hattet, oder kam einfach dann so viel dazu, dass man am Schluss gesagt hat, das muss alles irgendwie da rein, oder wir müssen da ein bisschen über den Katalog hinweg denken, auch wir als Büchermacher?
Also dieses Buch ist eigentlich von der Planung und von den Ressourcen her ist es absolute wunderschöne Verschwendung. Also wir haben unglaublich viel Zeit investiert. Wir sind ein paar Irrwege gegangen und das Wichtigste war wirklich, diese Ausstellung zu verewigen. Dass man immer noch an Bücher glaubt und wirklich Bücher macht, die gut altern. Es gab auch sehr lange keine Kataloge mit einer gescheiten Biografie. Und ich glaube, teilweise hat sich Sheila Hicks wie auch ein bisschen geziert, das alles offen zu legen. Und das war eigentlich auch so ein bisschen ein Service, dass es jetzt so eine Biografie gibt, die relativ vollständig ist und die man ziemlich schnell überblicken kann.
Wenn wir kurz zu deinem Text zurückkommen, da gab es einen Fund im Archiv des Museums für Gestaltung von so Tafeln zu Sheila Hicks. Jana Liebe hat die aufgetrieben bei einer Recherche und die waren bis anhin unpubliziert. War das ein besonderer Reiz, die da zu besprechen?
Also sie sind publiziert, aber nur online. Und ich muss sagen, ich meine, das ist auch ein Riesenvorteil von Online-Sammlungen. Und da ist natürlich das Museum für Gestaltung vorbildlich und führend. Sie haben einen großen Bestand schon online gestellt und arbeiten weiterhin dran. Das sind ja Hunderttausende von Exponaten. Und das Geniale ist, dass man einfach suchen kann unter Sheila Hicks und dann alles findet. Also man findet auch Fotodokumentation der Ausstellung im Museum für Gestaltung in den 60er Jahren. Man findet das Plakat und man findet diese Bildtafeln. Die ist noch schwierig zu sagen, ob die Teil der Ausstellung waren oder ob das so didaktisches Material war. Aber höchstwahrscheinlich war es Teil der Ausstellung, weil ja diese Abzüge von Sheila Hicks geliefert wurden, offensichtlich. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das geschickt hat als Bewerbungsunterlagen, sondern höchstwahrscheinlich waren das wirklich Exponate und daher auch diese Schreibmaschinenschrift, also quasi wie ja, so Präsentationstafeln innerhalb der Ausstellung. Und da sieht man ja eben diese Farmarbeiter in Guerrero, wie sie an diesen improvisierten Webstühlen arbeiten. Und ich finde solche Tafeln einfach sehr reizvoll. Also erstens mal sind die Fotografien wirklich hervorragend. Der Fotografielehrer von Sheila Hicks in Yale war Herbert Matter, also der wichtige Schweizer Fotograf und Werber. Und ich finde es auch spannend, einfach das Taktile zu übersetzen. Und es sind auch wieder zwei Fliegen auf einen Streich, weil einerseits sind es großartige Fotos und andererseits sind es großartige Zeitdokumente, die zeigen, wie auch Ausstellungen gemacht wurden damals. Und daher fand ich es so spannend zu zeigen, hey, Sheila Hicks, die hat da eine Ausstellungsgeschichte. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Museum, dass wir auch die lokale Kunstgeschichte ins Bewusstsein rücken. Und ich sage immer, ich will kein Museum wie ein Selecta-Automat, wo überall die gleichen Produkte angeboten werden. Wir müssen die Dinge rausschälen, die einzigartig sind für St. Gallen. Und ich glaube, je mehr Anknüpfungspunkte da sind, umso spannender wird das. Und hier, was hat die Schweizer Rezeptionsgeschichte von Sheila Hicks?
Welche Rolle übernimmt dann das Buch in diesem Kontext? Da gibt es ja unterschiedliche Zugänge. Früher hat man zu allem ein Buch gemacht, heute ist man da ein bisschen selektiver, auch aus Ressourcengründen. Aber auch kuratorisch kann man da, oder politisch gibt es da weitere Argumente.
Also wenn wir das nochmal auf St. Gallen zurückmünzen, St. Gallen ist eine Buchstadt, die Stiftsbibliothek ist eigentlich das kulturelle Zentrum dieser Stadt, die ganze Stadt ist ums Kloster herum entstanden. St. Gallen ist eine Kleinstadt am Rande der Schweiz, am Ostrand der Schweiz. Die Bahn nach München ist immer verspätet. Also das Tor nach Europa ist noch nicht so offen wie zum Beispiel Basel. Und für uns ist eine Möglichkeit, einfach Wissen zu bündeln, Dinge zu bündeln, die wir gemacht haben, aber auch die Vermittlung zu erleichtern. Also ich glaube, es ist das kundenfreundlichste Sheila Hicks Buch, das bisher erschienen ist. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig. Es war relativ anstrengend, mich einzulesen mit der bestehenden Literatur. Es brauchte viel Zeit und ich habe mir dann die Zeit nehmen können. Aber ich hatte eigentlich wie den Wunsch, eigentlich ein Buch herauszugeben, dass das Werk von Sheila Hicks eigentlich ein bisschen auf dem Silbertablett präsentiert, dass man auch an den ja, an die Leserin denkt und sich einfach wie überlegt, ja, wie können wir ein Buch machen, das auch erfolgreich ist? Ich sage immer, ein gutes Buch ist ein vergriffenes Buch. Ich habe eigentlich wirklich den Anspruch, dass Bücher vergriffen sind, das natürlich unrealistisch ist, aber es ist ein bisschen eine Stoßrichtung.
Du hast vorhin von diesen Online-Archiven, die auch Zugänge schaffen, gesprochen. Das Buch, was wir hier auf dem Tisch haben, ist natürlich etwas ganz anderes, so ein taktiles Medium. Gerade bei Hicks besonders wichtig, dass man da etwas hat, das man spürt.
Super wichtig. Aber ich finde, ja, ich finde, die Buchkunst ist so etwas Spannendes. Und wie ich eingangs gesagt habe, das Wissen hat Menschen mit verschiedenen Sinnen. Und wir verarmen schon ein bisschen mit unserem Bildschirmblick. Durch diesen Screen schauen wir uns die Welt an. Und ich glaube, sein Buch zeigt, ja, was die Buchkunst ausmacht.
Jetzt hast du von der Buchkunst gesprochen und vielleicht denkst du auch schon am Morgen früh und dann auch spät abends noch darüber nach, welches Buch du noch machen möchtest. Gibt es so ein Traumprojekt, das dir vorschwebt?
Ja, da gibt es viele. Ich glaube, so ein Buch, das ich noch gerne machen würde, wäre Fiktion. Und zwar vielleicht mit unrealisierten Projekten oder mit Dingen, die gar nicht möglich sind. Und dass man einfach dieses Zelt aufspannt und das Unmögliche dokumentiert. Ich habe 3 Ausstellungen gemacht zu Lehre und wie Künstler eigentlich Lehre instrumentalisieren und benutzen als Vehikel in ihrer Kunst. Und das fand ich immer besonders befriedigend, weil die Lehre bleibt eigentlich auch immer ein tolles Projektionsfeld für die eigenen Gedanken, für die eigene Imagination. Und das ist vielleicht das Stichwort Imagination, auch im Kontext von Büchern machen, was extrem befriedigend ist.
Can Yetzer hat uns in diesem Gespräch davon erzählt, wie Sheila Hicks eigentlich durch ihr Leben ging und vieles aufsammelt, Erfahrungen, Begegnungen, Techniken, Wissen und wie das zum Fundament ihrer künstlerischen Praxis wurde. Und ich finde es so spannend, dass rückblickend sieht es aus wie logische Schritte, die aufeinander folgen. Wenn man aber denkt, du hast gesagt, sie ist 1934 geboren, das waren andere Zeiten und Umstände. Und dass sie eigentlich jede Entscheidung, die sie traf, auch gegen Konventionen ankämpfen musste, dass nichts vorgegeben war, dass nichts logisch war in dieser Entwicklung. Und diese Biografie vielleicht auch ein bisschen beispielhaft sein kann für Biografien von KünstlerInnen, bei denen eben der Widerstand auch ein großer Teil war und den man vielleicht aus der heutigen Perspektive auch mal vergessen oder unterschätzen kann.
Ja, das stimmt. Mir ist vom Gespräch auch diese Begegnung mit Annie Albers, der Frau von Josef Albers, in Erinnerung geblieben. Es wirkt wie eine Art Spiegel, in den Sheila Hicks vielleicht geschaut hat am Anfang ihrer Karriere oder am Ende ihres Studiums.
Ja, da muss man sicher auch noch anfügen, es ist ein Vorteil vielleicht von Sheila Hicks, dass sie noch lebt und nochmal anders wahrgenommen werden kann. Annie Albers wird ja inzwischen auch in zeitgenössischen Kunstausstellungen gezeigt und ist diesen Weg gegangen, aber halt nicht mehr zu Lebzeiten.
Ja, und diese starke Persönlichkeit von Sheila Hicks, die kommt in all diesen Texten im Buch gut zur Geltung, finde ich. Also diese Person ist gut zu spüren, wenn man das so sagen kann. Vielleicht auch, weil 2 dieser Texte transkribierte Gespräche sind und da kommt auch diese direkte Rede zum Zug. Und da habe ich das Gefühl, kann man den Charakter dieser Frau ein bisschen erahnen.
Der Charakter von Sheila Hicks hat vielleicht auch zur Form des Buches beigetragen, das wir heute besprechen. Und nachdem wir jetzt mit Gianni Yetzer gesprochen haben, möchten wir natürlich auch noch herausfinden, wie diese Inhalte die Gestalt eines Buches angenommen haben.
Genau, dafür haben wir die GrafikerInnen Jana Liebe und Jonas Vögeli getroffen, die für die Gestaltung des Katalogs zuständig waren. Jonas Vögeli ist Gründer von Hubertus Design hier in Zürich. Er führt dieses Büro mit Kerstin Landis und beschäftigt mittlerweile auch noch andere Designer. Parallel zu dieser Tätigkeit leitet er seit über 10 Jahren den Studiengang Visuelle Kommunikation an der Zürcher Hochschule der Künste und in naher Zukunft wird er auch eine Rolle spielen im Verlag Lars Müller Publishers. Aber dazu vielleicht später mehr. Jana Liebe hat an der Zürcher Hochschule der Künste und an der Rietveld Akademie in Amsterdam Grafik studiert. Nach ihrem Bachelor war sie eine Zeit lang hier in Zürich tätig, unter anderem bei Hubertus Design, wo auch dieses Buch entstanden ist, das wir heute besprechen. Aktuell ist Jana wieder in den Niederlanden, wo sie ein Masterstudium an der Werkplatztypografie in Angriff genommen hat. Zum Glück war sie gerade zu Besuch in Zürich und so konnten wir die beiden zusammen in unserem Studio in Empfang nehmen.
Wir fangen mit einer Frage an, die ein bisschen weiter weg ist vom Buch, in das wir heute eintauchen werden. Und zwar sprechen wir ja oft über die schönsten Schweizer Bücher. Ihr habt in eurer Biografie aber beide auch schon eine Auszeichnung bekommen, die Golden Letter. Die Auszeichnung für das sogenannte schönste Buch der Welt, vergeben von der Stiftung Buchkunst in Leipzig. Und ihr habt das unabhängig voneinander bekommen, 2018 und 2024. Dazu die Frage vielleicht, was braucht es, damit ein Buchprojekt gelingt?
Es braucht gute Partner, gute Zusammenarbeit, einen Dialog meiner Meinung nach und Vertrauen bis zu einem gewissen Punkt. Gute Inhalte auch, oder? Also Reibungsfläche oder Ausdauer oder vielleicht auch Hartnäckigkeit. Aber ich würde schon unterscheiden zwischen gute Buchprojekte oder Prozesse und gute Bücher. Das muss meiner Meinung nach nicht unbedingt zusammenhängen. Und ob ein Buchprojekt gelingt, muss nicht gleichgesetzt sein mit der goldenen Letter. Das ist ja ein Preis, der wird durch verschiedene Gremien bestimmt, teilweise demokratisch, teilweise dialogisch. Und ja, muss in diesem Sinne nicht unbedingt mit einem guten Buchprojekt oder einem guten Prozess in Bezug auf Buchgestaltung zusammenhängen.
Ja, ich glaube, ich sehe es sehr ähnlich. Ein gutes Buchprojekt ist nicht unbedingt gebunden an diese Preise. Was für mich persönlich jetzt auch ein gutes Buchprojekt ist, eben dieses Vertrauen auf allen Ebenen und an allen Stellen, also jetzt zwischen Designerin, dem Editing, aber dann auch in der Produktion. Und das ist gar nicht so einfach, weil es sind so viele Punkte, die zusammenfließen, die man einfach auch nicht immer kontrollieren kann. In diesem Vertrauen kann auch sehr viel Kritik angebracht werden und es kann in diesem Vertrauen spannende Gespräche geführt werden, die auch vielleicht das Design in Frage stellen. Ich glaube, das Vertrauen beinhaltet diese intensive Auseinandersetzung und diese Kritik, die dann vielleicht auch reibt oder die vielleicht auch schwierig ist im Prozess, kann dann sehr befruchtend sein auch für ein Projekt.
Ja, Auseinandersetzung oder Reibungsfläche im produktiven, konstruktiven Sinne gibt es dann doch sehr oft. Interessant ist, finde ich auch, dass sich das Verhältnis gegenüber dem Buch und dem Inhalt und vielleicht auch dem Team, welches am Buch gearbeitet hat, über die Zeit verändert. Es kann also durchaus sein, dass, wenn das Buch dann draußen ist, man es erstmal nicht mehr so gerne hat oder nicht mehr sehen kann und dann aber über die Zeit wieder lieb gewinnt. So diese Langlebigkeit und eben auch, wie sich das Verhältnis dann zu einem Buch dann verändern kann.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Übergang zu diesem Buch Sheila Hicks, A Little Bit of a Lot of Things, über das wir heute vor allem sprechen wollen. Es ist ein Ausstellungskatalog zu einer Ausstellung in der Lockerwiese in St. Gallen. Die hat 2023 stattgefunden. Das Buch kam dann 2 Jahre später raus. Wie ist das Buch zu euch ins Studio gekommen, beziehungsweise zu Hubertus? Und wann seid ihr eingestiegen? Wie weit war das Projekt schon, als ihr das auf dem Tisch hattet?
Ja, die Anfrage kam über Johnny Jetzer, der die Ausstellung verantwortet hat. Und ich oder Hubertus hat auch schon des Öfteren mit Johnny jetzt zusammengearbeitet, auch für andere Buchprojekte.
2 Jahre nach der Ausstellung wurde es veröffentlicht. Wann seid ihr eingestiegen oder warum gab es diese Verzögerung?
Wir haben einfach lange daran gearbeitet. Auf jeden Fall war ziemlich schnell klar, dass das nicht zur Ausstellung erscheinen muss oder auch nicht auf die Finissage der Ausstellung. Das hat extrem Druck weggenommen. Und dann gab es natürlich auch viele Wendungen. Da muss Jana dann vielleicht auch ein bisschen erzählen, weil du ja doch sehr intensiv daran gearbeitet hast und mir blieb deine Recherche so in Erinnerung. Eine extrem breit angelegte, tiefe, engagierte Recherche, die einzigartig ist für ein solches Projekt. Wenn man sagen will, das ist ein Ausstellungskatalog, würde ich sagen, das ist es eben nicht. Es geht über diesen Typus des Katalogs hinaus. Vielleicht sagst du da besser was dazu.
So wie ich das zu dieser Zeit verstanden habe, war es auch ein Anliegen von Gianni, dass das nicht nur ein Ausstellungskatalog wird, vielleicht auch, weil die Ausstellung zu diesem Zeitpunkt bereits vorbei war. Also dass das eigentlich ein Buch wird, das auch für sich alleine steht. Und ich glaube, es war schon auch das Ziel, dass es nicht nur eine einfache Dokumentation ist, aber ich glaube, das kann auch ein Ausstellungskatalog grundsätzlich immer hinterfragen.
Es hat halt auch viele Abbildungen, die halt nicht an St. Gallen oder die Ausstellung gebunden sind, auch ganz tolle Abbildungen, wie ich finde. Oder dann einen ganzen Teil über eine Arbeit von Sheila, die selbst Gianni nicht kannte, die Jana nämlich entdeckt hat im Archiv des Museums für Gestaltung. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, gewoben oder wurde neu verwoben.
Und habt ihr mit der Künstlerin selber auch darüber gesprochen oder seid ihr zeitlich versetzt dazu gekommen?
Wir haben mit ihr Zoom-Calls gehabt und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Also wahnsinnig herzlich, warm, positiv, begeistert über unsere Entwürfe. Ja, was macht man dann mit einem Buch über Sheila? Was hat das für eine physische Präsenz oder wie stattet man das aus? Ja, und wie bringt man diese Stofflichkeit oder eben auch Sheila in dieses Buch rein? Das war schon eine tolle Erfahrung.
Am Anfang ist ein ziemlich ausgiebiger Fototeil, wo man quasi komplett durch diese zirkuläre Ausstellungsräume einmal geht, also über 100 Seiten. Und dann gibt es eben auch diesen letzten Teil, das ist eine Verschriftlichung dieser Masterclass, wo Publikum ist und es ist eigentlich gesprochene Sprache, die aber dann im Text wiedergegeben wird und dann durchschossen durch Videostills. Und es hat eben diesen filmischen Moment, diesen Live-Moment. Kam das vom Material, was ihr hattet?
Das Material war eigentlich zu dieser Zeit bereits da. Es war von uns eigentlich eine Reaktion auf dieses. Und ich glaube, gerade beim Ausstellungsrundgang war es uns wichtig, dass man sich fühlt, als wäre man im Raum und als gehe man selbst durch diesen Raum, gerade auch, weil die Ausstellung bereits vorbei war und es den Moment von diesem Durchgang eigentlich physisch nicht mehr gibt. Und das filmische Material hinten, also die Filmstills, das war eigentlich auch etwas, das bereits existiert hat, also nicht in dieser Art. Es war ein Video, das wir dann in verschiedenen Arten versucht haben, in diesen Text einzuweben, um eben diese Präsenz vielleicht von Sheila und auch die Art und Weise, wie sie sich bewegt, wie sie interagiert mit den Leuten und ihren Objekten, die sie zum Teil in die Hände nimmt, anfasst, etwas zeigt, dass das auch spürbar wird. Ganz im Anfang gab es an unterschiedlichen Stellen noch viel mehr Verflechtungen, wo es auch noch kleinere Figürchen gab.
Von auch Freisteller, oder? Also wir haben wirklich kleines Theaterstück versucht zu spielen oder zu inszenieren. Und die Bildelemente waren in dieser Form eigentlich viel komplexer. Und das Schriftbild oder Schrifttextbild somit natürlich auch vielleicht ambitionierter oder auch chaotischer. Und diese Reduktion auf das Still, also immer dasselbe Format des Bildes, das war dann auch ein bisschen ein Kompromiss. Was diese Seiten halt auch ausmacht, ist dieses Eliminieren des Spaltenstegs, sodass eben nicht nur diese vertikale Leserichtung entsteht, sondern eine wieder durchwobene, auch horizontale, in alle Richtungen gehende Verwebung. Und das war uns schon wichtig, dass wir das irgendwie halten konnten.
Also ein spezifisches Detail, was wir noch nicht genannt haben, ist, dass es ein zweisprachiges Buch ist. Jede Sprache hat eine Schrift, eine Serifenschrift, die andere serifenlos und die haben dann jeweils eine Seite des Buches, entweder auf der rechten oder auf der linken Seite immer durchlaufend. Etwas, was sich auch noch verändert, sind die Anzahl Spalten und die Schriftgröße. Und dadurch entsteht eigentlich wirklich so ein mal engmaschigeres und mal ein breitmaschigeres Layout. Und dieser Rhythmus in all diesen Teilen ist extrem verschieden. Könnt ihr uns etwas dazu sagen, wie ihr dieses System etabliert habt?
Es war vielleicht nicht von Anfang an so ein straightforward System, sondern wirklich eine intensive Auseinandersetzung mit Sheila Hicks Arbeit selbst. Und diese Mittelachse, dieses wilde Flattern und auch das Verweben von den unterschiedlichsten Inhalten war dann eigentlich eine Reaktion dazu oder eine Annäherung vielleicht. So wie ich das verstehe oder sehe, ist das Buch eigentlich auch wie eine Art ein Grenzen austesten, wie das funktioniert in unterschiedlichsten Bereichen oder für welchen Inhalt dann vielleicht eine andere Anordnung oder eine andere Spaltenaufteilung vielleicht besser funktioniert.
Also wie gesagt, das Buch ist komplett in Mittelachse gesetzt. Die Schriften passen in ihrer Größe eigentlich nicht zusammen, sind auch nicht angeglichen worden. Das war Jana wichtig. Ich habe mich zuerst ein bisschen dagegen gesträubt, aber habe dann gefunden, okay, wenn du das so willst. Also das beißt sich ja auch. Irgendwie, es ist so ein bisschen, so macht man es eigentlich nicht. Das fanden wir irgendwie dann auch cool. Und es gibt noch ein paar so Eigenheiten, zum Beispiel einzelne Wörter auf Ausgangszeilen. Auch das macht man nicht in diesem Sinne. Aber war uns halt ebenfalls wichtig, um diese Vertikale, diese Fäden sozusagen, diese Achsen zu betonen. Ich glaube, das waren so Eigenheiten. Und dann natürlich das doch relativ schwere Papier. Ja, wir wollten so eine gewisse physische Präsenz auch erreichen. Und trotzdem haben wir natürlich versucht, da noch eben einen Hauch von einem Papier einzupflegen mit den Legenden oder mit dem Index der Abbildungen aus dem Rundgang.
Du hast am Anfang erwähnt, ihr habt auch Kapitel erfunden. Hat das damit zu tun?
Ja genau, also hat auch damit zu tun, oder? Wir hätten ja die Legenden beispielsweise auch in den Ausstellungsrundgang integrieren können. Das war auch eine Zeit lang so, also dass das überhaupt kein eigener Teil war. Also dieses Radical Editorial Sorting, wie das Jost Grotens nennt, das kommt da eigentlich ein bisschen zum Zuge. Also diese Teile bleiben autonom. Und in diesem Sinne werden die Inhalte dann bei der Leserschaft eigentlich geknüpft, nicht jetzt sozusagen bevormundend im Buch selbst, sondern das entsteht halt erst durchs Lesen.
Das Buch, das ist ja ziemlich roh, oder? Es hat diese Freirückenbroschur, es gibt ein einziges Papier, bis auf diese eine Ausnahme. Wie kam die Entscheidung zu diesem schlichten Objekt?
Also auch wie die Gestaltung innen kam auch das Objekt natürlich direkt aus dieser Auseinandersetzung mit ihrem Werk. In dieser Art drückt sich das jetzt sicher durch diese radikale Entscheidung von diesem einen Papier oder von diesen zwei Papieren aus, die eigentlich nicht weiter verarbeitet wurden. Also diese Rohheit von diesem Material, ähnlich wie eben die Fäden oder die Materialien, die Sheila Hicks braucht und zu etwas Neuem formt, das kommt sicher von ihr.
Und vielleicht auch zu erwähnen ist, dass Sheila, und das war auch in der Ausstellung präsent, Tagebücher ausgestellt hatte. Und diese Tagebücher, die waren eigentlich eingewickelt in Fäden. Und das war auf jeden Fall eine Inspiration. Ich weiß auch gar nicht, Jana, wie viele Dummies haben wir schlussendlich gemacht. Aber es waren unzählige Dummies. Also eine Idee war eben zum Beispiel, dass diese Fäden des Bindens, dass die nicht geschnitten werden, sondern dass die halt lange bleiben und dann sozusagen um das Buch gewickelt würden, analog zu Sheilas Tagebüchern. Wir haben Dummies gemacht in China, wir haben Dummies gemacht in den Niederlanden. Es wurden extra Fäden angeknüpft, dann haben uns die Knoten, die dann entstanden sind, nicht gefallen. Es kamen Dummies zurück, die hatten so mein Pferdeschwanz an Fäden hinten dran. Und die Kosten wären dann natürlich eben auch explodiert. Also pro Knoten so und so viel Kosten. Also schon ziemlich abgefahren. Und ich glaube aber, ein Hauptargument war einfach auch, ja, dass wir gefunden haben, das ist alles künstlich und das ist dann Handarbeit und muss das nicht einfach auch industriell produzierbar bleiben. Und dieser ganze Weg sieht man dem Buch in der jetzigen, einfachen, vielleicht radikalen Form so nicht unbedingt an. Es steckt da auf jeden Fall mehr drin als jetzt einfach, das ist ein einfacher, roher Buchblock und that's it.
Es gibt schon bei dieser Art von Künstlerinnen, die schon lange und immer mehr Leute inspiriert und interessiert, viele andere Bücher, unter anderem ein Buch, was auch die Goldene Letter gewonnen hat, von Irma Bohm, Sheila Hicks, Weaving as a Metaphor. Das ist schon lange vergriffen, super teuer. War dieses Buch oder waren auch andere Bücher auch alle auf eurem Tisch, dass man da irgendwo noch eine Lücke findet?
Also wir haben zu dieser Zeit eigentlich sehr viele Bücher angeschaut, um zu sehen, welche Ansätze bereits bestehen, war eigentlich unglaublich wichtig, denke ich jetzt im Nachhinein, für dieses Buch. Nicht nur, dass man sich irgendwie einen Raum frei macht, wo man selbst dann hinstellen kann, sondern vielmehr auch, um sich inspirieren zu lassen oder zu schauen, was funktioniert vielleicht bereits oder auch welche Bilder wurden bereits mehrmals abgedruckt und gibt es da vielleicht noch eine Möglichkeit, ein anderes Bild herauszusuchen, eine andere Fotografin zu finden, die auch bereits Sheila Hicks fotografiert hat. Ich glaube, das hat vielmehr eigentlich das Projekt bereichert. Und ich glaube, für mich persönlich war das Sheila Hicks Weaving as Metaphor wirklich auch so, okay, wenn das möglich war, dann können wir jetzt komplett wild gehen. Und ich glaube, von dort kam auch so diese Energie, wirklich komplett eigentlich etwas Wildes zu machen. Und das hat sich dann eigentlich auch in dieser Art bestätigt, weil alle wilden Entwürfe und Objekte, die Sheila gesehen hat, hat sie auch sofort unterstützt.
Ja, kann man sicher auch sagen, dass ihre eigene Praxis ja das Experiment beinhaltet sehr, sehr stark. Oder das wäre dann irgendwie auch komisch, wenn sie das dann bei anderen abblocken würde.
Also das Cover, das war, glaube ich, einfach Entwurf Nummer 1 von Jana und der hat sich einfach gehalten. Und dann auch mit dieser Schrift und das war einfach klar. Und diese Schrift ist auch noch vielleicht interessant, jetzt das zu erwähnen mit der Goldenen Letter. Eine Reinterpretation, wenn man so will, einer Caslon, gezeichnet von Scott van der See. Scott van der See hat diese Schrift auch beigesteuert an Janas Buch, welches ausgezeichnet worden ist. Und Scott van der See war auch bei Hubertus Partner, als das Buch 2018 die Goldene Letter bekommen hat. Also er ist auch so eine, soll man sagen, im Hintergrund schwingt er da wie mit. Ist einfach noch schön, das zu erwähnen vielleicht.
Im Intro haben wir erwähnt, du bist schon oder wirst in naher Zukunft bei Lars Müller Publishers eine Rolle spielen. Wir besprechen hier Bücher, aber das ganze Publizistische gehört natürlich dazu. Und vielleicht kannst du uns erzählen, was deine Rolle sein wird und was dich daran reizt, jetzt da aktiv bei einem Verlag mitzuwirken.
Es ist so, dass Kerstin Landis und ich werden über die nächsten 3 Jahre den Lars Müller Verlag übernehmen. Ich als Verleger und Kerstin Landis als Managing Director. Lars bleibt noch dabei, wird aber über die 3 Jahre versuchen, weniger zu machen und wir immer mehr. Das ist so ein bisschen der Plan. Jetzt, wie das alles zustande kam, ist natürlich eine längere Geschichte, weil ich kenne Lars ja auch schon lange. Eines der ersten Bücher, an welchen ich gearbeitet habe, ist bei Lars Müller erschienen. Globus Cassus, Christian Waldvogel, damals der Beitrag der Schweiz für die Kunstbiennale in Venedig. Und so haben wir uns näher kennengelernt und ich habe halt auch von den Plänen erfahren, dass Lars sich überlegt hat, wie lange es den Verlag unter seiner Leitung und Führung noch geben soll. Und da standen verschiedene Optionen im Raum. Die eine war Verlag schließen nach 45 Jahren oder 44 Jahren und eine andere Option war dann eben auch vielleicht Investorinnen und Investoren zu suchen, zu finden, die dieses Erbe und diese tollen Titel weiter in die Zukunft trägt. Und da ich selbst eben schon so lange in diesem Buchbusiness bin oder eben so buchobsessiv bin, war das keine Frage für mich. Es lag irgendwie auf der Hand. Ich konnte nicht anders, als das zu wagen. Und deshalb ist das irgendwie ganz eine aufregende Zukunft. Natürlich auch schwierig, jetzt so diese Perspektive zu wechseln. Das ist ein anderes Business, aus dieser verlegerischen Perspektive an Bücher heranzugehen, Bücher vielleicht auch zu erfinden, wie das wahrscheinlich nur wenige gemacht haben oder können, wie das eben Lars macht. Oder Netzwerke zu pflegen, an Inhalte überhaupt ranzukommen, Inhalte neu zu denken und dann das alles eben mit diesem Impetus einer gestaltenden Persönlichkeit.
Ja, was mir besonders gefallen hat am Gespräch mit den beiden, ist die Zusammenarbeit zweier Personen, die an einem ganz anderen Punkt in ihrer Karriere sind. Und dieser Mix zwischen Energie und Erfahrung habe ich irgendwie stark wahrgenommen und ich denke, dass sie sich im Gespräch, aber auch im Projekt ganz gut ergänzt haben. Und noch zum Thema Generation. Ich fand es auch rührend zu hören, dass eine profilierte Künstlerin wie Sheila Hicks auch beim x-ten Buch immer noch so motiviert war. Ja, und dass dieser Enthusiasmus noch da ist, ist irgendwie ganz toll mit 93 Jahren.
Ich glaube, das Stichwort Vertrauen kam in beiden Gesprächen, sowohl mit Jan Jetzer, dem Vertrauen zwischen Kurator und Künstlerin, Institution und Künstlerin hervor und dann jetzt auch zwischen den GestalterInnen und dem ganzen Kontext, den sie brauchen. Und da fand ich es schon auch noch witzig zu hören. Wir haben über die Zweisprachigkeit gesprochen und den Umgang mit den Schriften. Und wie Jana etwas vorgeschlagen hat, das von Jonas eigentlich zuerst als «Das würde ich so nie machen» beschrieben wurde. Und natürlich ist es einerseits eine Möglichkeit, als jüngere Designerin in einem Projekt so mitzuarbeiten und da die Geschichte mitzuschreiben. Und gleichzeitig ist es für ein Projekt ja umso bereichender, auch wenn neue Perspektiven dazukommen. Und das funktioniert aber eben nur, wenn Vertrauen da ist und gegenseitige Offenheit, sich einzulassen auf die Vorschläge. Und etwas, was mich auf einer ganz anderen Ebene berührt hat, ist, wir haben zusammen geschaut, wo Sheila Hicks aufgewachsen ist und ist wirklich in the middle of nowhere. Und das eigentlich wirklich über das Buch, aber auch über die Ausstellung, diese Person und ihr Werk, ihre Geschichte, ihr Leben kennenlernen durften, ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, was Publikationen bewirken können. Und wenn ich jetzt denke, es ist nicht aus St. Gallen zu mir gekommen, sondern eben aus diesem Middle of Nowhere in Nebraska, ist es eigentlich schon extrem beeindruckend.
Ja, und ich denke, das ist auch ein Grund, warum solche Projekte sicher sehr interessant sind und auch in Erinnerung bleiben. Begegnungen mit Menschen, die man sonst nie getroffen hätte. Und ja, eben sowohl Jonas als auch Jana haben von diesem Zoom-Call mit Sheila Hicks erzählt. Und ja, diese Aura dieser Person, die aus einem ganz anderen Kontext und einem ganz anderen Ort kommt. Und auf einmal kommen diese 4, 5 Personen um ein Projekt zusammen und das ist sicher eine Erfahrung, die allen Beteiligten in Erinnerung bleiben wird.
Jonas, nun sind wir schon am Ende der Episode. Vielen Dank für diesen Einblick in die Welt von Sheila Hicks. Alle Infos zu unseren Gästen und den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in den Shownotes. Diese Folge, wie auch alle anderen Episoden von Nicht nur schön, sind auf Apple Podcasts, Spotify und nichtnurschön.ch zu hören.
Und seit kurzem haben wir auch einen Newsletter. Wenn ihr ab jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr euch gerne über unsere Webseite dafür anmelden. In der nächsten Episode werden wir von einer Hitzewelle überrollt. Es geht dabei um die Reaktivierung vergessener Techniken, die uns bei der Bewältigung der Klimakrise helfen können und um ein Schattenplätzchen während der Architekturbiennale in Venedig.
Jonas, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Ich freue mich auch.
Arrivederci.